Rot-Rot-Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit.
Für Leben in guter Gemeinschaft.
Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um.
Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder.
Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung.
Und Klimaanpassungsmaßnahmen.
Fahrplan. Machen kurz eine Begrüßung. Ne? Dann ratterst du kurz die. Also ich werde dich fragen, irgendwie, was weiß ich, wie sieht's aus? Ne? Dann hast du ja kurz den Wahltrend zur Hand, dass du den mal referierst. Und als nächstes dann das Thema mit Bildung.
Ja, würde ich schon sagen.
Genau, also ist die Reihenfolge Bildung, Inneres, Klima und zum Schluss nochmal Demokratie?
Ja, bei Demokratie weiß ich nicht ganz, was ich dazu sagen soll. Also wirklich.
Ja, steht da auch nicht so viel drin, ne?
Es ist halt, ja.
Ja, also ich meine, da steht so ein bisschen allgemein hier im Sinne von, wir wollen so ein bisschen
die Bürger. Die haben ja einen Punkt, ein starkes demokratisches Gemeinwesen. Aber der ist halt irgendwie nicht so.
Genau, und da kann man ja mal, also damit kann man ja, ich will nicht sagen, was anfangen, aber das ist ja auch ein Punkt, ne? Also, dass man.
Das Wahlalter auf 16 senken, so, das ist das, was ich so.
Genau, also das. So, und dann, ich meine, wir hatten es hier in Sachsen gehabt, dass da überall so ein bisschen drin stand, wir wollen das verbessern und so weiter, aber letztendlich, ja, genau, also mach dir mal keine Sorgen, dass da nichts großartig drin steht. das ist ja eben auch ein Ergebnis, ne? Also, dass da nichts drin steht. So, dann auf los geht's los. Und hallo Philipp.
Hallo.
Wir machen heute Wahllokal aus Thüringen, auch aus Thüringen, mit Thüringen, für Thüringen. Und du wohnst dort.
Genau.
Und kannst uns sozusagen aus erster Hand berichten, was dort ist, wie die Parteien sozusagen wirken. Und wir fangen heute mit der SPD an. Und bevor wir mit der SPD anfangen, würde mich mal interessieren, wie ist denn die Lage im Sinne von Pferderennen? Was sagen die Demoskopen? Wie stehen die Quoten? Womit ist zu rechnen?
Ja, es gab eine Umfrage jetzt für den September, die eben eine Telefonumfrage ist und geschaut hat, was die Angerufenen wählen würden. Und die ist schon nicht ganz uninteressant. Und zwar ist ja die Linke im Moment vorne. Das ist die Partei, die hier den Ministerpräsidenten stellt. Das ist ein bisschen ähnlich wie in Brandenburg und in Sachsen bei euch gewesen, dass eben die Partei, die an der Regierung ist, einen gewissen Bonus bekommt, wenn die Bevölkerung nicht allzu unzufrieden ist. Das gab es ja bei euch auch zu sehen.
Ja, genau. Das ist mal so, also ich glaube ja eher, dass es so eine Art Notwehr gegen die AfD ist, so nach dem Motto, wenn ich die verhindern will, dann schmeiße ich meine Stimme sozusagen auf den größten Haufen und das ist bei euch die Linke, genau.
Das ist im Moment die Linke und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil der größte Haufen war bis vor kurzem die CDU. Also auch in der letzten Landtagswahl 2014 war das so und auch in den Wahlen davor, das war historisch gesehen immer die größte Partei, die hat auch mal die absolute Mehrheit hier im Land errungen und mittlerweile ist sie nur noch an Position 3 und zwar hinter der AfD, die ist knapp hinter den Linken die zweitgrößte Partei.
Ja, da kann man mal sehen, also die, es hat wahrscheinlich dann tatsächlich was mit Sichtbarkeit und Vertrauen und so weiter zu tun, das ist schon interessant.
Vor allem, weil die CDU ja in der Opposition war. Eigentlich können sich ja Parteien, die in der Opposition sind, immer ein bisschen profilieren. Also sie müssen Regierungen nicht selber machen, können Forderungen stellen, die vielleicht nicht ganz umsetzbar sind und darüber Pluspunkte sammeln. Ja. Und ja, also wenn ich sage, CDU war in der Opposition, wir hatten eine rot-rot-grüne Regierung und eben als erstes Flächenland einen linken Ministerpräsidenten. Da gab es damals viel, ja, da haben die Medien viel drüber geschrieben, von wegen, was das denn bedeutet, von wegen Nachfolgerpartei von der SED und...
Ja, genau, da hat man nochmal alles ausgegraben, was man noch irgendwie finden konnte.
Das war damals ein Thema. Ganz so schlimm ist es nicht geworden, also der Freistaat Thüringen ist jetzt nicht im Begriff, sich wieder in ein kommunistisches Regime umzuwandeln.
Genau, also kann man sagen sozusagen, dass ja, also es wiederholt sich nur, dass was wir in Brandenburg und was wir in Sachsen gesehen haben, nur eben mit, das eben an erster Stelle kann man schon sagen, ist eben die Regierungspartei und dann ordnet sich das alles so ein bisschen ein.
Genau.
Genau.
Die anderen Parteien, die noch in den Landtag kommen könnten, sind die SPD, die Grüne und eventuell die FDP. Die waren in der letzten Wahl sehr abgekanzelt worden, sind mit 2,5% nicht in den Landtag gekommen, waren sogar noch hinter der NPD. Aber laut diesen Umfragen kratzen sie jetzt an der 5%-Hürde. Das wäre auch wahrscheinlich koalitionsentscheidend, ob die FDP reinkommt oder nicht, so wie die, wenn man jetzt diesen Trendzahlen vertraut. Die SPD und die Grüne werden beide voraussichtlich in den Landtag kommen und die SPD an fünfter Stelle, so wie das hier steht. Also die Grünen haben sie auch hinter sich gelassen.
Also im Prinzip, ja, das ist ja in Sachsen so ähnlich gewesen, ne? Also die SPD war in Sachsen noch nie so, also ja, sie war immer so über 10%, aber nicht sehr, sehr viel. Hm. Und das scheint mir irgendwie, sind in, ja, wahrscheinlich hat sie ihre historische Mission erfüllt und niemand braucht sie irgendwie so richtig. Aber das werden wir ja gleich sehen. Gut, dann haben wir erstmal so ein bisschen einen Eindruck, wie sich sozusagen, also was kann man festhalten? Milch und Honig fließen noch nicht in Thüringen, aber es ist auch nicht untergegangen. Mhm. Und von den Umfragen zumindest, das muss man mal ein bisschen vorsichtig sehen, ordnet sich das so ein, was wir in Thüringen und in Sachsen und Brandenburg gesehen haben.
Mit einem Unterschied, und der ist nicht ganz unbedeutend. Im Moment findet sich hier keine wirkliche Koalition, die eine ordentliche Mehrheit hat. Also Rot-Rot-Grün nach den Umfrageergebnissen reicht auf jeden Fall nicht. Eventuell müssten sie die FDP mit ins Boot nehmen, wenn die denn die 5%-Hürde schafft. Aber dann hat man eine Koalition mit 4 Parteien. Wenn die CDU regieren will, dann reicht das auch nicht mit der SPD und der Grüne, also die Kenia-Koalition, die ja in Brandenburg und Sachsen vorne weg marschiert. Und mit den Linken will die CDU ja auch nicht koalieren.
Obwohl ja, also so vom, ja, die Linke, zumindest was sie jetzt an Regierungsarbeit so geleistet hat, was ich so beobachten konnte, ist ja eher so eine Art SPD, ne? Also SPD ein bisschen roteres Rot getaucht, aber ansonsten, gerade der Ramelow, der macht da nichts, der ist ja kein Linksradikaler in dem Sinn, ne? Also, ja, es bleibt spannend. Am Ende werden wir wahrscheinlich das wäre ja wirklich nationale, eine Regierung der nationalen Einheit oder irgendwie sowas. Also das wird noch interessant werden. Ja, schauen wir mal. Genau, wollen wir in die Inhalte einsteigen und da würde ich fast sagen, wir fangen mit der Form an. Was mir aufgefallen ist bei dem Wahlprogramm, es ist relativ kurz. Also das PDF ist irgendwie schon nach 32 Seiten zu Ende. Von den 32 Seiten sind mehrere Seiten, so Deckblatt, Einleitung und Inhaltsverzeichnis und so weiter. Was ich jetzt so aus den anderen Wahlen so gesehen habe, waren die ja schon teilweise über 100 Seiten lang, ist schon überraschend. Also, und sie überschreiben das noch als Regierungsprogramm, also wo man sagt, also ist schon, also kommt mir so ein bisschen wenig vor. Wie hast du das erlebt? Bist du überrascht oder?
Ja, also die Bezeichnung Regierungsprogramm, das ist ja an Hochmut kaum noch zu überbieten. Also es kann wirklich sein, dass die von 5 Parteien die kleinste sind, die am Ende im Landtag sind. Und da als Regierungsprogramm das zu schreiben, das ist schon ein bisschen, ja, inhaltlich ist es, es ist zwar wenig, aber es ist gut strukturiert und man findet auch einiges an Inhalten. Sie haben eben immer eine Überschrift, sie wollen Politik machen für eine bestimmte Sache und dann darunter geschrieben, warum die Sache wichtig ist und dann eben einzelne Punkte, was wirklich umgesetzt werden und angegangen werden sollen. Also eine sehr übersichtliche Formulierung.
Genau, also eigentlich so vom Stil her ist es so fast wie für mich gemacht. Also ich bin ja so ein Fan davon, nicht viel Prosa, sondern ich möchte sofort sehen, worum es geht. Und das hat mir eigentlich so vom Stil her gut gefallen oder gefällt mir eigentlich gut, dass sie immer schreiben, also positiv, ne? Also genau, wie du schon gesagt hast, für irgendwas. Dann ist mir aufgefallen, dass sie bei vielen Sachen so schreiben im Sinne von, also das haben wir jetzt gemacht und jetzt kommen die nächsten und dann kommen wir so eine Handvoll Stichpunkte, die dann noch so ein bisschen, also mehr, die mehrere Sätze umfassen, wo sie dann nochmal schreiben, also wir sind ja jetzt sozusagen erst auf halben Wege und jetzt müssen wir noch ein bisschen was dran pappen. Das nennen sie dann eben Regierungsprogramm. Was mir so halb gefallen hat, also vom Stil her, ist, dass da so, also ganz wenig, also richtig echtes, konkretes dasteht, also im Sinne von überprüfbar, ne? Also so Zahlen, Daten, Fakten, das gibt's halt ganz wenig. Das finde ich so ein bisschen schade, aber das ist so, dass die Erfahrung, die ich auch mit den anderen Wahlprogrammen da aus den vorangegangenen Folgen da gemacht habe, aus irgendwelchen Gründen ist das wahrscheinlich ein Ding und Möglichkeit, dass man irgendwie sowas macht.
Als ich das gelesen habe, hat sich das ein bisschen wie einen Schutzreflex angefühlt. Also von wegen, wir sind eine wirklich kleine Partei im Landtag. Das klingt jetzt ein bisschen, als ob ich auf der SPD rumtrampeln will, aber so sehen die Zahlen aus. Und wenn wir der kleinste Koalitionspartner sind, dann können wir vielleicht nicht so viel umsetzen. Also schreiben wir lieber nicht konkrete Zahlen hin, die dann überprüft werden können, sondern eher so, wir wollen dafür sorgen, dass irgendwas passiert oder wir setzen uns auf Bundesebene dafür ein, dass irgendwas passiert, was ja wirklich kein wirkliches Handeln, kein sichtbares Ziel darstellt.
Genau, also wenn wir über Bildung reden, Bildung fängt im Kindergarten an und das Programm ist ja auch so ein bisschen so gestaltet, also es fängt sozusagen am Anfang des Lebens fängt es an, also im Kindergartenalter, und zieht sich dann so ein bisschen durch, so, also das ist so vom sozusagen die Geschichte. Das haben wir auch bei den anderen Programmen da von der CDU, von der SPD gesehen, und auch bei der CDU war das teilweise so, dass sie eben sozusagen, es fängt vorne an. Interessant ist, was ja eigentlich konträr zur demografischen Situation eigentlich ist, ne? Also wenn man jetzt sozusagen es so rumlesen würde, was vorne steht, ist ganz wichtig, dann würde man sagen, na gut, also der SPD sind halt irgendwie Kindergärten, auf die es ja nur, sage ich mal, in dem Sinne, ich will nicht sagen, nicht mehr ankommt, aber die demografische Falle schnappt ja nur auch in Thüringen zu. Aber wollen wir mal ein bisschen über Kindergarten reden. Also was mir aufgefallen ist, so gleich im ersten Punkt werden sie gleich ganz konkret und sagen, also wir wollen eben diesen Betreuungsschlüssel, das wollen sie halt machen. Und sie schreiben auch noch, dass sie den Betreuungsschlüssel verändern wollen. Also da steht 1:3 für die Kinderkrippe, also für die unter 3-Jährigen, dann 1:7,5 für die Kinder, die älter als 3 Jahre sind.
Ja, das war interessant, aber auch das ist auch, wenn du dir den Satz anguckst, der endet mit, wir wollen uns diesem Wert deutlich annähern. Und genau. Dann habe ich, das hat so bei mir ein bisschen die Alarmglocken ausgelöst und dann habe ich halt geschaut, wie denn das im Moment ist. Und da gibt es eine Thüringer Kita, also Kindertagesbetreuungsgesetz. Das kann man auch unter dieser Bezeichnung finden. Das wurde Ende 2017 wurde das beschlossen. Und da steht eben ein Personalschlüssel, ein Mindestpersonalschlüssel, der wirklich deutlich schlechter aussieht. Also 4 Kinder dürfen von einer pädagogischen Fachkraft betreut werden, wenn sie bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres, 6 bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres, 8 Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Also das ist ja dann weit weg von diesem 1:3 Schlüssel. Und wenn man sich das mit den Kindertagesstätten anschaut, also was hier steht, bis zur Einschulung, dann sind das 16 Kinder, die nach der Vollendung des vierten Lebensjahres bis zur Einschulung eben von einer Fachkraft betreut werden dürfen, laut Gesetz. Also diese 16, da ist man ja von den 7,5, die im Regierungsprogramm stehen, meilenweit weg. Und wenn da steht, man will sich annähern, wäre halt auch schon 15 ein Schritt der Annäherung.
Ja, genau. Und sie schreiben ja, also wie das funktionieren soll, indem sie sozusagen dieses Ganze, also sie nennen das fachfremde Arbeit, die soll eben sozusagen entfernt werden. Also dieses typische Verwaltungs- und sonstiges, was da eben noch zu tun ist. Und sie wollen eben die Erzieher befähigen, auch ich schreibe 15% für die fachliche Arbeit außerhalb von Gruppen, also Vorbereitung, Nachbereitung, Fortbildung, Elterngespräche und so weiter. Also mir erscheint das, dass dieser Betreuungsschlüssel sozusagen letztendlich eine Rechengröße ist, die sich mehr oder weniger dadurch ergibt, dass sie sozusagen die Arbeitsbedingungen für die Erzieher verbessern. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja so ein bisschen die Bestrebung auch den Erzieherberuf in Richtung Lehrer zu treiben, also mehr so dieses lebenslange Lernen und so frühkindliche Bildung und sowas. Also in Sachsen zum Beispiel, da gibt es ja diesen Lehrplan auch für Kindergärten. Und das liest man eben hier. Und sie schreiben, sie müssen die Erzieher eben auch besser bezahlen und so weiter. Also es geht um Arbeitsbedingungen. Das ist nochmal, also in diesem Punkt sozusagen Kindergarten, wo man eigentlich so an Kinder denkt, geht es eben, sag mal, aus meiner Sicht eben sehr viel um diese Erzieher. Ne? Also das ist schon interessant. Und was sie auch noch schreiben, das ist, dass sie die Beitragsfreiheit durchsetzen wollen.
Also da gibt es ja tatsächlich einen ersten Schritt. Also es gibt das letzte Kita-Jahr vor der Schule, ist beitragsfrei. Das hat jetzt die rot-rot-grüne Regierung durchgesetzt. Das gilt seit Anfang 2018.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen so angelehnt an die Vorschule. Also ich, also kennen ist zu viel gesagt. Ich weiß, dass in Frankreich, da gibt es ja diese Vorschule. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen daran angelehnt. Genau, also das zum Thema Kindergarten. Also im Grunde genommen ist es so ein bisschen Reiten auf dem Betreuungsschlüssel und dann eben eine große Verbesserung für die Arbeitsbedingungen der Erzieher. Was ich halt gut finde oder was sie hier reinschreiben, dass sie sagen, also Moment, also es gibt zwar so Kindergärten in freier Trägerschaft, aber Tarifvertrag ist Tarifvertrag und wir machen hier Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes und daran hat sich das gefälligst zu orientieren. Finde ich gar nicht so schlecht. Damit hat man zumindest so dieses, hat man garantiert, dass diese Erzieher da so einigermaßen vernünftig bezahlt werden und wenn das dann noch mit den sonstigen Arbeitsbedingungen so zusammenpasst, dass eben, sag ich mal, die dort auch eine Unterstützung dann haben, im Sinne von Weiterbildung und so weiter, finde ich das gar nicht so schlecht. Aber es ist eben, ja, dieser Punkt ist halt so typisch SPD, es ist so ein Verwaltungsthema. Ne? Also
ist ja aber auch die Seite, an der sie schrauben können. Also du kannst an den Kindern kannst du nichts machen, du musst die Erzieherseite angehen. Da die Arbeitsbedingungen verbessern, dann verbessert sich eben auch die Zeit der Kinder, die sie in der Kindertagesstätte verbringen. Also kann ich nachvollziehen.
Ja. Wollen wir mal zur Schule hüpfen? Was ich gelernt habe, ist, es gibt offensichtlich Unterrichtsausfall in Größenordnungen oder gab. Also
ja, das gab es auch schon, als ich zur Schule gegangen bin. Das war tatsächlich, ist das hier ein Problem. Kennt man wahrscheinlich auch aus Sachsen und Brandenburg. Es ist einfach so, dass in den alten Bundesländern werden die Lehrer teilweise viel besser bezahlt und entsprechend kann man keine wirklichen Anreize schaffen, für Lehrer in Thüringen zu bleiben. Und das Personal, was da ist, das ist überaltert, würde ich fast schon sagen. Also es steht hier irgendwo in diesem Wahlprogramm, haben sie das auch nochmal explizit gesagt, dass eben 40% der Lehrer und Lehrerinnen bis 2025, kurz vor der nächsten Wahl dann, in Rente gehen. Das ist 40%, die in 5 Jahren aufhören. Entsprechend ist das ja ein Hinweis auf die Altersstruktur, die eben die Lehrer, der ganze Lehrkörper quasi jetzt hat.
Naja, genau. Also das, und ich meine auch, dass das hier irgendwo stand, dass da tatsächlich, also in einigen Fächern, es soll wohl Einzelfälle geben, aber zumindest so viele Einzelfälle, dass es hier im Wahlprogramm nochmal aufscheint, wo Fächer tatsächlich ohne Benotung bleiben müssen, weil schlicht und ergreifend zu wenig Unterricht stattgefunden hat. Ja. Was ich hier so, Sie schreiben das hier so, wir brauchen jetzt hier mal so ein bisschen, wir brauchen ja so ein bisschen sozusagen Attraktivität für den Lehrerberuf und so weiter und so fort und sie verteidigen hier auch diese Thüringer Gemeinschaftsschule, was ich persönlich also sehr gut finde, also weil das so ein bisschen das die Auferstehung der 10-jährigen DDR-Schule ist, wo man halt nicht sozusagen nach 4 Jahren Reset im Freundeskreis drückt, sondern dass das eben weitergeht und sich da echt, sag ich mal, auch über die Zeit sozusagen soziale Beziehungen da entwickeln können und auch intakt bleiben und nicht so sozusagen so ein Leistungsterror in der Grundschule schon stattfindet, finde ich.
Lass mich mal kurz dazwischen grätschen. Ja. Du hast gerade gesagt, Gemeinschaftsschule und Gesamtschule sind hier zwei verschiedene Dinge. Also das eine ist wirklich dieses von 1. bis 10. Klasse zusammen und das andere ist quasi in der eine Zusammenführung von den Schulformen ab der 5. Klasse, also 5. bis 10. Das ist ein Unterschied, den musst du da ein bisschen beachten.
Ich hätte gedacht, dass die...
Also es gibt eine Gesamtschule und eine Gemeinschaftsschule und da sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge, nur dass du nicht durcheinander kommst.
Und ich hatte gedacht, dass die in Thüringen schon so weit sind, dass sie zumindest die Grundschulen dort mit auf den, also in räumlicher Nähe und vielleicht sogar auf dem gleichen Campus hatten.
Also das gibt's, aber es ist nicht... Ja, aber
ah,
es gibt
okay. Also bezieht dieses, sich diese, dass man... Ah, das ist gut. Aber ansonsten, ich kenne es von meinen Kindern, dass da eben sozusagen, da ist ja auch die Oberschule, also hier in Sachsen heißt es eben Oberschule und das Gymnasium, die sind dort eben physisch auf einem Campus, finde ich gar nicht so schlecht. Und eben zusätzlich noch die, auch fast im gleichen Gebäude ist noch eine Grundschule. Aber letztendlich... Ja, das und letztendlich kämpfen sie ja so ein bisschen, also was ist der Grund dafür? Wahrscheinlich, also es gibt so wenig Schüler, die Gebäude sind da, sind aber für andere Schülerzahlen gebaut worden und jetzt haben sie das Problem, irgendwie diese Gebäude wahrscheinlich irgendwie wirtschaftlich betreiben zu können und eben so ein Schulstandort zu erhalten. Ne? Also das ist schon interessant, aber letztendlich, was ich hier so oder was mir gar nicht so aufgefallen ist, und damit ist es mir wiederum aufgefallen, über Quereinsteiger lese ich da nichts hier, ne? Also was so in Sachsen und Thüringen der Fall gewesen ist, im Sinne von, ja, wir müssen halt irgendwie so ein bisschen die Quereinsteiger benutzen, das finde ich hier zumindest nicht offensichtlich da. Ist das auch ein Thema in Thüringen mit Quereinsteigern, die Lehrerschaft aufzufüllen?
Es ist zumindest ein mutiger Ansatz zu sagen, dass eben diese 40% Lehrerinnen, die in Rente gehen, alle 1:1 ersetzt werden sollen. Und zwar durch ausgebildete Pädagogen, also studierte Pädagogen. Das finde ich als Ansatz eigentlich sehr gut. Und es scheint wohl so zu sein, dass man das mit den Universitäten und Hochschulen, die man in Thüringen hat, auffangen kann. Weil ansonsten hätte man wirklich reinschreiben müssen, wir müssen auch auf Quereinsteiger gehen. Und das habe ich genauso nicht gesehen.
Na eben, also das, weil in Brandenburg ist das ja richtig, also bei nahezu jeder Partei ein Thema gewesen. In Sachsen gibt es auch diese, also in der Vergangenheit hat man das gemacht, aber das stand jetzt nicht mehr so im Vordergrund, also aber es war noch präsent und hier fehlt das vollkommen. Das ist schon echt interessant. Und sie schreiben eben auch über, dass sie eben Ganztagsschulen machen wollen. Ne? Also wobei es dann natürlich wieder spannend ist, da hast du ja, also einerseits, wenn wir über Erzieher reden, die werden ja in den Kindertagesstätten eben gebraucht und dann eben richtig vermehrt in der Nachmittagsbetreuung für die Schüler. Mhm. Das heißt, man hat mal da, und dann kommt ja noch die Demografie also dazu. Also man hat sozusagen wie so eine Art sozusagen dreifach einen Klammergriff auf Erzieher. Ne? Also das ist interessant. Also, aber so richtig, wie man das ohne Quereinsteiger machen soll, ja, also das ist mir irgendwie.
Ich habe mal nachgeschaut, wie man denn, also wo man denn hier in Thüringen Pädagogik studieren kann. Und es gibt tatsächlich 4 verschiedene Standorte dafür. 2-mal in Erfurt, 1-mal die Universität und die Fachhochschule, dann die Universität in Jena und noch eine Fachhochschule in Gera. Also es scheint tatsächlich 4 Standorte zu geben, die anscheinend die Kapazitäten haben, um die Lehrer, die in Rente gehen, auffangen zu können. Und ich habe im Wahlprogramm noch was Interessantes gesehen. Da steht wirklich explizit, dass Quereinsteiger nur in Ausnahmefällen zugelassen werden soll. Also das, wo in Brandenburg gesagt wird, wir setzen darauf, dass eben Quereinsteiger das ein bisschen auffangen, steht halt bei uns in Thüringen im Gegensatz dazu, dass das wirklich eine Ausnahme sein soll, dass da auch geschaut wird, dass entsprechende Kompetenzen da sind. Finde ich einen mutigen Ansatz. Ich weiß nicht, ob die Zahlen so stimmen und ob man das wirklich alles mit eigenen Lehrern auffangen kann, aber wenn, dann ist das doch genau der richtige Weg.
Ja, also genau, und der Schlüssel, den Sie hier eben schreiben, der ist eben tatsächlich Bezahlung. Offensichtlich ist es so gewesen, dass jetzt in der letzten Legislaturperiode da schon was gemacht wurde und jetzt sind halt die, also das mal so als echtes sozusagen Ziel im Sinne von einer Überprüfbarkeit ist eben, dass Sie jetzt sagen, so, jetzt sind nochmal die Grundschullehrer dran. Oder in dem Fall sind es halt tatsächlich viele Lehrerinnen in dem Sinne eigentlich.
Ja, genau. Dass eben die Eingangsbesoldung auf A13.
A13, genau. Also was auch immer das dann sozusagen in Bezug auf jetzt dann an mehr bedeutet. Aber das ist halt das, was mir irgendwie so ein bisschen so fehlt, ist A, wie viel Geld bedeutet das und B, woher nimmt man es?
Ne? Aber also, es ist zumindest ein konkretes Ziel. Also es ist besser als bei den Kitas, wo eben nicht so viele konkrete Ziele gegeben wurden. Hier hat man eben gesagt, alle, die in Rente gehen, werden 1:1 übernommen, was jetzt auch nicht die wirkliche Lösung sein kann, weil also im Moment fällt halt schon Unterricht aus und wenn du die Lehrer, die in Rente gehen, nur ersetzt, dann hast du ja nicht diese Mehrkapazitäten, die du eben brauchst, um diesen ausgefallenen Unterricht aufzufangen und zusätzlich schreiben sie, dass eben die Anzahl der Schüler und Schülerinnen sich in den nächsten Jahren um 6% noch erhöht. Also du bekommst auch noch mehr Schüler und sollst es mit dem gleichen Personal, also mit gleich viel Personal auffangen, dass die Rechnung kann eigentlich so nicht aufgehen.
Ja, genau. Also was Sie hier schreiben, das war eben auch so mein Eindruck, das ist mehr oder weniger so Absicherung, dass es nicht noch schlimmer wird, habe ich so das Gefühl.
Genau.
Das ist der Kampf. Ja, sie trauen sich noch nicht mal zu, irgendwas zu verbessern, also in Größenordnung oder in der Fläche, sondern das ist wirklich Absicherung nach unten.
Aber es ist mutig, das mit ausgebildeten Pädagogen und Pädagoginnen auffangen zu wollen. Wenn das klappt, wäre auch wirklich toll.
Und noch dazu,
im Gegensatz zu den Kindertagesstätten habe ich jetzt hier auch was gefunden, was wirklich für die Schüler Politik wirklich für die Schüler ist und nicht nur für die Lehrer. Und zwar ein kostenloses Schülerticket. Und so wie das hier steht, für alle. Also das wäre wirklich was einem Schüler helfen könnte.
Ja, gerade, ich meine, wenn wir über Thüringen reden, dann haben wir so im Hinterkopf, es ist schon wie so eine Art Streuselkuchen, wobei eben der Streuselkuchen sind viele kleine Städte, flaches Land, wir haben den Thüringer Wald und so weiter, also auch ländlich. Und da ist ja natürlich gerade für die Schülerbeförderung und so weiter, das ist ja alles auf den ÖPNV und das geht halt echt ins Geld, ne? Also genau. Und das hat man eben auch hier so, also die Grünen in Sachsen haben das hier gefordert und auch die SPD hier in Sachsen, eben auch so ein landesweit gültiges Schülerticket, dass die Schüler und eben auch Auszubildenden, dass die auch mal in die Lage versetzt werden, auch mal sozusagen über den Tellerrand hinauszuschauen und das Land kennenzulernen.
Ich glaube aber, das sind zwei verschiedene Dinge.
Ja, also, nee, also ich rede hier von Sachsen. Also da haben sie es so, auf die Azubis noch mit ausgedehnt.
Das ist hier in Thüringen so ähnlich, aber so wie ich das sehe, ist für alle bis 18, also bis Volljährigkeit, ist es kostenlos für alle Schüler. Und es gibt ein Azubi-Ticket, was aber einen eigenen Beitrag von, glaube ich, 50 Euro im Monat oder so hat. Und den Rest übernimmt dann das Land Thüringen. Das wird auch aktiv so beworben. Also da steht halt der Preis von 150 Euro oder so. Und dann steht, du musst nur 50 Euro davon zahlen, den Rest übernimmt das Land Thüringen. Ja. Also tatsächlich, ja, also dieses kostenlose Ticket ist dann doch ein bisschen attraktiver.
Genau. Also womit sich dann natürlich die Frage anschließen würde, gibt es denn überhaupt Busse, wo ich einsteigen kann zum Beispiel? Ne? Also
genau.
Genau, also
Thema Verkehr ist auch, ja, da gibt es tatsächlich einige Probleme, aber ich hätte jetzt den Verkehr mit bei der Umweltpolitik mitgenommen, weil genau. Das so eine eher den Bezug hat.
Also im Grunde genommen kann man sagen, also Kita wollen sie ein bisschen was verbessern, bei den Schülern, da kämpft man so gegen den ich will nicht sagen Untergang, aber aber
dagegen, aber dass es noch schlechter wird.
Genau. Und wollen wir mal in die Hochschulen reinschauen. Bei den Hochschulen, da haben wir ja so ein bisschen sozusagen die wirklich, sag ich mal, attraktiven und bekannten Standorte wie eben Jena. Also das kennt ja wirklich, du weiß Gott, jeder eigentlich. Mhm. Und dann hat, soweit ich das gesehen habe, Thüringen relativ viele Fachhochschulen. Also man kann schon fast sagen, in jeder größeren Stadt ist eine Fachhochschule. Und dieses Kapitel ist irgendwie so ein bisschen überschrieben mit für eine starke Wissenschaft, gute Lehre und innovative Forschung. Also und jetzt weiß ich, dass du studierst. Was hast du denn da drinne für dich gelesen, was da interessant ist? Also in diesen Universitätskapiteln, würde ich mal sagen, oder Stichpunkten?
Tatsächlich auch nicht so viel Konkretes. So das einzige wirklich Konkrete, wo ich jetzt sagen könnte, das kann ich in 4 Jahren, 5 Jahren nachprüfen, ist, Langzeitstudiengebühren werden abgeschafft oder sollen abgeschafft werden. Ansonsten ist da viel von wegen, wir wollen die Förderung, die eben besteht, so erhalten wenigstens, teilweise ausbauen. Und es ist viel, dass darauf gesetzt wird, dass eben auch die Hochschulen, die Universitäten untereinander ja, kooperieren, zusammenarbeiten. Wahrscheinlich heißt das zusammen auch ja, Vorlesungen eben an einer Uni gehalten werden und eben in einem Hörsaal einer anderen Uni live gestreamt. Und das habe ich zu meiner Studienzeit auch so erlebt. Und ehrlich gesagt, das kann man machen und damit spart man sich auch teures Personal, was eben diese Vorlesung halten muss, weil es sind ja Doktoren oder zumindest Doktoranden, teilweise Professoren, aber fürs Lernen ist es eigentlich nicht wirklich, also ich fand es war eine der Vorlesungen, die wirklich, wo es einem schwerer fällt, da was mitzunehmen.
Naja, genau, also weil, also gut, mein Studium liegt schon eine Weile zurück, aber ist doch eigentlich wichtig, dass man auch mal so ein bisschen so hingehen kann. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, genau. Ich bin jetzt nur über Video mit demjenigen verbunden, also was ist verbunden? Also das ist ja im Grunde genommen ziemlich einseitig und dann nur noch per Mail, weil wenn ich mir jetzt überlege, was weiß ich, in Jena sitzt der Professor aus Gründen. Und in Ilmenau kann ich ihn empfangen. Das heißt, wenn ich da eine Frage habe, müsste ich ja irgendwie, schicke ich eine E-Mail. So, und dann ist das natürlich dann, hinreichend kompliziert dann auch. Na gut, es gibt ja diese Systeme, wo man das dann auch live tracken kann, aber das oder sozusagen wie so eine Art Chat dann noch machen kann, aber das ist schon ziemlich man ist da glaube ich trotzdem entfernt, oder? Also
genau. Also in meinem Fall war das so, dass auch eine Kamera eben bei uns aufgebaut wurde und er eben auf seinem Laptop, würde ich sagen, sehen konnte, wenn sich jemand gemeldet hat, aber das ist, also wenn man sich jetzt vorstellt, du stehst da vor einer Klasse und schaust mal an, wie viel von deinem Blickfeld jetzt dieser kleine Laptop-Bildschirm einnimmt und wie viel der Rest der Klasse einnimmt. Also man merkt schon eher, dass sich jemand meldet, wenn er auch wirklich im gleichen Raum sitzt und nicht, wenn du auf diesen kleinen Bildschirm gucken musst, sondern eben auch genau hinsehen, dass du das auch siehst. Also es war tatsächlich weniger Kommunikation mit den Schülern, mit den Studenten, die eben nicht vor Ort waren.
Ja. Genau. Was ich noch so an konkreten, also es gibt ja dieses, sozusagen der Bund gibt ja so ein bisschen Geld aus und hier schreiben sie eben, ja, also wir werden das Geld eben tatsächlich, was uns der Bund hier zur Verfügung stellt, das werden wir tatsächlich auch dafür einsetzen, wofür es gedacht ist. Also da schreiben sie hier 300 neue wissenschaftliche Arbeitsplätze für die Lehre, also das, wo es dann wieder ein bisschen komisch wird. Und hier geht es eben tatsächlich, also ja, also so ein bisschen wolkig auch zur Sache, also wo man ganz wenig da irgendwie, gibt es halt eben einen Pakt für Forschung und Innovation und so weiter und so fort. Und ja gut, bei den Universitäten ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite ne, Unabhängigkeit der Hochschule, aber man möchte ja trotzdem so ein bisschen ihnen sagen, hier macht mal bitte. Also das und diese Spannung, die liest man hier eben auch, ne? Also und letztendlich, was ich so lese, ist, dass sie sagen, naja gut, also was wir echt zusichern können, das sind eben sozusagen die Bundesmittel und dann können wir euch bitten, etwas damit zu tun und dann eben Ausrüstung. Ne? Also
genau. Ja. Das Einzige, wo sie auch nochmal selbst Geld in die Hand nehmen wollen, so ja. Wie das hier steht, sind eben Tenure-Track-Professuren, also ja, gesponserte Professuren, wo genau. Eben 10 Millionen für die Gewinnung und Entwicklung eingesetzt werden soll. Also anscheinend sollen eben an diesen Hochschulen, die wir haben, soll eben geschaut werden, wer dafür später in Frage kommt. Oder es sollen halt Leute, die dafür in Frage kommen, angeworben werden. Ansonsten steht da auch hier wenig Konkretes.
Ja, das ist irgendwie, ziemlich seltsam, aber na gut. Der Grund ist mir irgendwie nicht so richtig bekannt. Wahrscheinlich hat es auch tatsächlich Geldgründe und so weiter. Was mich, also im Grunde genommen, klar, mit dieser, wir machen jetzt hier Video und so weiter, ist vielleicht auch so eine Art Durchschlag der Demografie. Professoren gehen in Rente, stehen nicht so sehr zur Verfügung. Anderswo ist es vielleicht
attraktiver
und so weiter. Also müssen wir sozusagen mit dem wenigen, was wir haben, müssen wir auskommen. Das ist schon interessant, also wie das hier durchschlägt. Und weil wir gerade bei, also vielleicht lässt sich dieses Bildungskapitel so zusammenfassen, es ist nicht so sehr nach vorn gerichtet im Sinne von, also wir wollen hier mehr machen, sondern es ist mehr so eine Orientierung nach hinten. Wir wollen es, dass es nicht noch schlimmer wird. Also, und wir machen das, was uns möglich ist, was wir tatsächlich irgendwie um diesen Zustand zu erhalten und nicht noch. Also so würde ich jetzt erstmal zusammenfassen aus dem, was wir so gelesen haben, oder?
Kommt auch so. Ja, bevor wir das Thema jetzt ganz hinter uns lassen, ich würde noch mal einen kleinen Exkurs zur, ich will jetzt nicht sagen, Geografie in Thüringen machen, aber du hast ja gesagt, so die Uni in Jena, das ist eine sehr bekannte, auch überregional. Dann haben wir eben eine Fachhochschule und eine Universität in Erfurt. Wir haben eine große Universität in Ilmenau. Und wenn man sich jetzt das mal anschaut, also wo die Universitäten, wo die Fachhochschulen sind und wie viele Studierende eben an diesen sind, dann bedeutet das, wenn du das unterstützen willst, dann wird halt sehr viel von dem Geld in die wenigen Städte, denen es wirklich gut geht, geschickt. Also wenn man sich anschaut, wie sich so die Städte von den Einwohnerzahlen entwickeln und wie das mit Arbeitslosigkeit aussieht, dann gibt's halt hier vier Städte, die gewissermaßen herausragen. Also die wirklich eine sehr gute, ja, sehr gutes Dasein fristen. Und das sind eben Erfurt, Weimar, Jena und Ilmenau. Und das liegt daran, dass das eben die vier Städte sind, wo eine Universität ist, mit entsprechend vielen Studierenden, wo sich eben auch eine Industrie drumherum angesiedelt hat, die eben diejenigen, die ein Studium abgeschlossen haben, gleich aufnehmen, vielleicht schon für Abschlussarbeiten bereitstehen, dass die eben in diesen, ja, Betrieben geführt werden. Das heißt, wenn man Geld in die Hand nimmt, um die Universitäten zu stärken, dann ist das gleichzeitig auch Geld, was in die Hand genommen wird, um diejenigen Städte oder diejenigen Regionen, denen es eigentlich schon besser geht, zu stärken. Das ist so ein bisschen ein innerer Konflikt, weiß nicht ganz, wie der gelöst werden soll. Und besonders besonders fällt das nochmal auf, wenn man sagt, wir haben einen gewissen Lehrermangel, wir haben auch einen gewissen Ärztemangel, das kennst du ja von dir in Sachsen genauso. Und dann schaut man sich an, wo kann ich denn Medizin studieren? Das ist genau, ja, eine Hochschule, also eine Universität, und das ist die Friedrich-Schiller-Uni in Jena, wo eh schon jeder dritte Studierende ist in Thüringen. Also die haben wirklich ein Drittel aller Studierenden sind in dieser einen Uni in Jena. Und dann schaut man sich an, wo kann man denn Pädagogik studieren? Hatte ich ja vorhin gesagt. An den Universitäten in Jena und Erfurt, an der Fachhochschule in Erfurt und eben an der sehr kleinen Fachhochschule in Gera. Die haben also um Größenordnung weniger Studenten bei sich in Gera. Das heißt, wenn man das fördern will, was ich ja befürworte ich ja prinzipiell, aber das bedeutet dann halt, dass viel Geld eben an die großen Standorte geht und eben auch an die Städte, die schon nicht so schlecht dastehen.
Ja, das hat gestern erst mit jemandem drüber gesprochen. Das ist tatsächlich so ein Effekt, wenn die sozusagen Kinder, in Anführungszeichen, wenn, wenn die jungen Menschen sozusagen erstmal in der Stadt angekommen sind, dann sind sie ganz schlecht und mit sehr viel Aufwand nur sozusagen wieder zurückzuholen. Und ich glaube, das ist auch so das, was wir da beobachten können. Also wenn die sozusagen, wer einmal in Jena angekommen ist, der bleibt dann auch dort. Also egal, ob das jetzt, ob das dann wirklich sozusagen das Jena ist oder ob das dann eine andere Stadt ist, aber wer erstmal aus der Fläche raus ist, der, und das ist halt tatsächlich etwas, wo man jetzt versuchen kann, das sozusagen wieder zurückzudrücken und sagen, okay, ja, ich verstehe schon, du möchtest hier studieren, dann mach das doch, ne? Ich schieb die Universität zu dir zurück in die Fläche und mach sowas mit Außenstellen und so weiter. Das ist schon schwierig, ne? Also dann
tatsächlich, also das kann man auch machen. Es gibt halt, wie gesagt, Fachhochschulen eben auch in Städten, die außerhalb dieser, ja, Großstädte liegt. Eben in Gera gibt es 2 Fachhochschulen, in Eisenach, in Nordhausen, in Schmalkalden. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du dich in Geografie auskennst. Nordhausen, ganz im Norden von Thüringen, Eisenach, ja, weit im Westen an der Grenze zu Hessen, Gera ziemlich weit im Osten und Schmalkalden so ein bisschen im Südwesten. Also ist auch von der Fläche her ziemlich viel abgedeckt. Ja. Also wenn man da was machen will, dann müsste man eben viel in diese kleinen Fachhochschulen reinbuttern. Und da ist dann der Ertrag, der da rauskommt, eben nicht ganz so.
Ja, also das ist eben immer so dieses, der Widerstreit, also der eben Demografie, Bevölkerungsdichte, Abwanderung und so weiter, wo man all das wieder sehen kann, wo man sagt, also das ist immer so eine Überlegung, also mache ich da noch was oder lasse ich das ausbluten oder wie auch immer, ne? Also und ich glaube, so, das ist schwierig, ne? Weil aktuell leben ja dort in der Fläche noch Menschen und man möchte es eigentlich auch, dass die dort auch bleiben können. Und am Beispiel der Bildungslandschaft sieht man halt, wie schwierig das eben ist, ne? Also dass man dann eben zu solchen Mitteln wie eben Videoübertragung und so weiter dann greifen muss. Also es ist eigentlich von der Demografie, ohne dass das nochmal explizit so drinne steht, von der abgelaufenen Demografie, also sozusagen Bevölkerungsentwicklung seit 1990 und von der zu erwarten eigentlich ziemlich geprägt, dieser Teilbildung. Ne? Also so kann man es eigentlich schon sagen. In Sachsen und auch in Sachsen haben wir in der letzten Legislaturperiode ein neues Polizeiaufgabengesetz bekommen. In Thüringen hat man sich das noch nicht getraut, ne? Da gibt's nichts, oder da hat man kein neues Polizeiaufgabengesetz gemacht im Sinne von, wir brauchen mehr Überwachung oder so, ne? Das haben sie sich noch nicht getraut.
Genau. Ja, tatsächlich gibt's aber auch dieses, was ihr besprochen hattet, das Problem mit dieser Drogenkriminalität nicht ganz so stark in Thüringen. Du hast eben keine so großen Städte. Also Erfurt ist die größte Stadt und die ist etwas über 200.000 Einwohner groß. Und wenn man sich das jetzt mal vergleicht mit Dresden, mit Leipzig, mit, ja, Brandenburg selbst nicht, aber Brandenburg liegt ja um Berlin drumherum, mit Abstand die größte Stadt in Deutschland. Ich glaube, das hat dann auch ein bisschen was damit zu tun.
Also sozusagen Thüringen aufgrund der mangelnden Metropole ist das, was das angeht. Aber tatsächlich, also sozusagen steht es, sag mal, besser da. Tatsächlich, also wenn wir jetzt so ein bisschen in die Innenpolitik in Richtung Polizei und Justiz und solche Sachen reingehen, Sie schreiben mir hier, also überschrieben ist es für ein sicheres Thüringen und der erste Satz ist gleich, also es ist ja schon sicher, ne? Also im Prinzip, genau. Wir brauchen nichts zu machen, also die Statistik sagt alles und im Kontrast dazu schreiben Sie dann aber doch schon ziemlich, ja, viele Punkte, wo Sie alles was machen müssen. Also das steht für mich so ein bisschen im Widerspruch. So einfach von der Anzahl der Unterpunkte, was Sie machen wollen. Was wollen Sie denn eigentlich machen? Was haben Sie da vor?
Na, ganz vorne an steht wirklich eine konkrete Zahl, die man hier rausschauen kann, und zwar, dass er 350 Polizeianwärter und Anwärterinnen pro Jahr haben wollen. Also die Zahl darauf erhöhen und eben da festsetzen. Das ist ja was, was man auch in Brandenburg ähnlich gesehen hatte. Da kann ich mich an eine Zahl von 450 Anwärter pro Jahr erinnern. Wie das jetzt in Sachsen war, da müsstest du mir auf die Sprünge helfen.
Also da ist die magische Zahl 1000.
Okay.
Also genau, also sie wollen halt die, ja, es ist halt wie überall. Also irgendwie sozusagen geht es so ein bisschen um Präsenz in der Fläche. Also sie haben gemerkt, es lässt sich nicht alles mit Kameras und Automaten irgendwie bedienen, sondern damit die Bevölkerung weiß, der Staat ist noch da, muss er ab und zu mal sichtbar sein. Und dafür soll es halt sozusagen, das müssen halt Menschen leisten.
Ja. Kann man ja einen Vergleich ziehen, was so von Polizeianwärtern zu, also im Vergleich zur Bevölkerung der Bundesländer. Und da muss ich sagen, dass Sachsen 4 Millionen etwa an Einwohnern hat.
Ja.
Thüringen hat etwa 2 Millionen, Brandenburg 2,5, wenn ich das jetzt schnell richtig gegoogelt habe.
Ja.
Also Sachsen hat etwa doppelt so viele Einwohner wie Thüringen und will aber dreimal so viele Polizeianwärter haben.
Ja, naja, das Problem ist, in Sachsen hat man halt in der Vergangenheit ziemlich gespart an diesen Sachen und hat sich dann eben auch so Konzepte überlegt, wie, also es hieß dann Sicherheitswacht, also du machst sozusagen irgendwie einen 6-Wochen-Kurs und dann darfst du Streife laufen, solche Sachen. Also solche Experimente hat man aber meines Wissens in Thüringen nicht gemacht.
Also ich kann mich natürlich bei sowas immer irren, aber nein, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Ja, man ist ja draußen auch ab und zu doch mal, gerade als Student, auf der Straße unterwegs und wäre dir ja aufgefallen. Was mir auffällt, dass Sie jetzt hier so schreiben, naja, also auch hier sozusagen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und wir müssen so ein bisschen mit Respekt arbeiten und so weiter. Und die Ausstattung verbessern. Das ja, also und was Sie hier explizit schreiben, und das hat mich so ein bisschen so getriggert, und das ist eben wirklich, also weil ich ja so sozusagen beruflich damit zu tun habe, dass es eben diese also Sie schreiben hier predictive policing against burglary. Also sprich, also was verbirgt sich dahinter? Sie wollen eine Software einsetzen, die sozusagen beobachtet und Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, ob jetzt in der nächsten Minute, in Anführungszeichen, damit zu rechnen ist, dass bei dir eingebrochen wird. Also solche Sachen, wo dann eben, und das ist eigentlich so das, wo ich sage, also Leute, muss das sein, wo eben jede Menge Daten da reinfließen, die man aus öffentlichen und halböffentlichen Quellen da eben hat, wo ich sage, im Grunde genommen reicht dann ein vernünftiger Streifendienst, Präsenz in der Fläche. Aber das ist, ja, also das haben wir in Bayern, wird das, also in München wird das eingesetzt, wo dann eben auch, ja, ich finde es halt irgendwie komisch, also solche Sachen an eine Software auszulagern und die dann für.
Ja, kann man so sehen. Ich finde das ein bisschen anders. Ich habe vor kurzem da ein Video drüber gesehen. Ich muss aber ehrlich sagen, so ganz weiß ich es nicht mehr. Aber der grobe Inhalt war eben, dass wo einmal eingebrochen wird, die Wahrscheinlichkeit, dass eben in der Umgebung eben es wieder zu einem Einbruch kommt, sprunghaft steigt. So nach dem Motto, wenn der Einbrecher einmal sich ein Viertel ausgesucht hat, dann schaut er sich natürlich nicht nur ein Haus an, sondern mehrere. Und wenn er eben sieht, dass es mehrere Ziele gibt, die, ja, wo es was zu holen gibt, wo er weiß, wie er die entsprechenden Schlösser überwinden kann, dass eben dann in diesen bestimmten Bereichen auch mehrere Straftaten innerhalb kurzer Zeit dann zustande kommen. Und da fände ich das nicht schlecht, wenn man zumindest, also Da wird es ja wirklich reichen, wenn man ein Programm hat, was einem sagt, ja, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, lass doch die Streife öfters mal folgende drei Straßen lang fahren.
Ja, also mit diesen Predictive, also mit diesen Vorhersage-Applikationen, also wie gesagt, also ich habe da so meine Schwierigkeiten, also ist zwar jetzt ein bisschen weit hergeholt oder sagen wir räumlich entfernt, also ich habe Kollegen in Chicago und dort ist das in Bereichen, wird das exzessiv eingesetzt, da kommt dann, wird dann eben auch über, werden Verkehrskameras ausgewertet, Identitäten geprüft und so weiter, wo dann eben auch so eine Art Scoring gemacht wird, wo dann eben so nach dem Motto, wird eben die Anzahl der Polizeikontakte, die du hattest, entscheidet dann darüber, ob du nochmal, ob es eine Personenkontrolle nochmal gibt. Und Polizeikontakt heißt tatsächlich, du bist irgendwo als Zeuge, tauchst du irgendwo auf oder du hast selber mal die Polizei gerufen oder wie auch immer. Also, und das sind halt so Sachen, wo ich sage, also, ja, also, aber letztendlich, was ich hier, und das finde ich eigentlich ganz positiv, was ich hier sehe, sie wollen, nicht dieses bayerische Polizeigesetz einführen. Also das habe ich hier zumindest nirgendwo gelesen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also dass sie nicht so hardcore drauf sind. Und das andere, was mir an dem Kapitel noch so auffällt, ist, dass sie nicht nur über die Polizei da irgendwie darauf eingehen, sondern eben auch ganz grundsätzlich mal so ein bisschen, also es heißt ja sozusagen Sicheres Thüringen, auch über eben die Bedrohung aus dem rechtsextremen Bereich und dass sie eben tatsächlich, also hier auch, also steht ja echt im Wahlprogramm drin, ne, habe ich so sonst nirgendwo gelesen, dass sie hier tatsächlich die Verbindung von den von der AfD eben tatsächlich in die rechtsradikalen, also in das rechtsradikale, rechtsextreme Milieu dann eben ziehen und sagen, also so geht's ja nicht. Ne? Also, und sich dann eben aus, also das ist sozusagen das Vorgeplänkel, um dann zu sagen, also wir brauchen hier diesen diesen Verfassungsschutz und der soll noch mal ein bisschen aufgestockt und besser ausgestattet werden. Ja. Also find ich interessant, also dass sie und Überraschung, Überraschung, wir sind hier Sicheres Thüringen, sie sprechen nochmal über Feuerwehren und Rettungsdienste, also wo es auch Probleme der Besetzung gibt und auch der Ausstattung, also was wahrscheinlich echt mit der Fläche zu tun hat. Also wenig ja. Menschen auf größerer Fläche, also
ja, nicht ganz so schlimm wie in Brandenburg, aber nicht so toll wie in Sachsen. Aber finde ich gut, dass das mit in dem gleichen Punkt genannt wird. Also ist ja tatsächlich, du brauchst nicht nur eine Behörde, also du brauchst nicht nur einen Beamten, wenn bei dir eingebrochen wird, du brauchst halt auch jemanden, der dein Feuer löscht, du brauchst naja. Also das ist schon geht schon in die gleiche Richtung, und das so zusammenzufassen, ja, finde ich toll. Wenn man halt sagt, Sicherheitspolitik ist nicht nur, wir stocken die Polizei auf und geben der mehr Befugnis, wir machen was beim Verfassungsschutz, sondern es ist ja tatsächlich auch, wir rüsten Feuerwehren auf.
Genau, und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, was ich auch nicht wusste und was ich aber hier gelernt habe, ist, dass im das ist offensichtlich, es gibt Geld vom Europäischen Sozialfonds dafür, dass man Gefangene mit Bildung behelligt, also sozusagen dieses Resozialisierung und so weiter. Und da hat man jetzt das Problem, dass Thüringen aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs in der Vergangenheit, also wenn man so ein bisschen guckt, also die EU gibt immer dort Geld, wo es besonders schlimm ist, mal so abgekürzt, und in Thüringen geht es jetzt besser und deswegen sagt die EU, also ihr braucht da nicht mehr so viel, und jetzt hat man aber das Problem, dass Thüringen selber nur wiederum wahrscheinlich auch einen Großteil seines Haushalts aus Zuweisungen, eben Länderfinanzausgleich und aus sonstigen Quellen, sozusagen, die nicht also echte Steuerkraft halt sind. Also sprich, man hat eigentlich das Geld nicht und es würde dann fehlen. Aber hier haben sie eben gesagt, also dafür wollen wir Geld ausgeben. Also das finde ich schon mal sehr interessant, also dass sie sich dort dieser Sache widmen. Und was Sie eben auch hier schreiben, ist, also wir haben irgendwie ganz grauenvolle Zustände beim sozusagen Vollzug, dass sich die Gefangenen, und das sind ja tatsächlich Männer, also umbringen oder ausbrechen, und dass sie eben dort auch Neueinstellungen im Sinne von, wir brauchen ja mehr Leute, die da hingucken.
Also das finde ich. Da gab es tatsächlich in der letzten, also jetzt in der Legislaturperiode, einige Schlagzeilen, die in die Richtung gehen, eben von Selbstmorden, von Ausbrüchen. Und wenn man das jetzt analysiert hat und sagt, ja, es fehlt einfach das Personal, dann,
ja. Aber das ist halt echt, also wir lesen hier immer, also mehr Personal, mehr Personal, und man fragt sich, wo soll es herkommen? Also das ist, finde ich, das ist halt die große Frage, ne, die über allem eigentlich schwebt.
Ja. Das ist ja, das ist auch eine Zahl, die sie wirklich explizit gemacht haben, dass eben im Justizvollzug 70 bis 100 Beschäftigte fehlen. Also die Analyse scheint zumindest zu funktionieren. Und dann, aber wie man die Lücke füllen will, da steht es ist nicht so viel hier.
Ja, sie haben halt, ja, man weiß es nicht, wo es herkommen soll, ne? Aber das mal, also ich würde mal sagen, so vom das Thema Innenpolitik, ja gut, ich meine, gut, es sind halt nur 32 Seiten, ne? Es steht nicht viel drin, aber so im Grunde genommen auch das Erwartbare steht drin. Und was ich persönlich unerwartet finde, ist, dass sie sagen, also hier mit einem neuen Polizeigesetz, also das reicht schon, also das, was wir haben, das reicht schon.
Ja, aber wenn Thüringen tatsächlich so sicher ist, wie sie es schreiben, dann und eben nur eine Personallücke da ist, dann finde ich das nicht so schlecht, dass man eben sagt, die Polizisten, die Justizvollzugsbeamten brauchen nicht ein Gesetz, was ihnen vielleicht mehr
genau,
also Fähigung gibt, sondern sie brauchen einfach mehr Leute. Und genau. Eins noch, du hast hier ein ähnliches Prinzip, wie sie quasi mehr Personal, mehr Zeit für das Personal schaffen wollen, wie man das schon bei den Kindertagesstätten hatte, in dem eben eine klare Trennung zwischen diesen ganzen Verwaltungsaufgaben und, also es wird explizit für die Polizei geschrieben, man will eben eine Trennung zwischen diesen Front-Office-Arbeiten und diesen Back-Office-Arbeiten, was eben Verwaltung unter anderem beinhaltet, will man eben machen und darüber eben mehr Zeit für das Personal, was man hat, freischaufeln, dass sie auch wirklich ihrer Arbeit nachgehen können. Ein ähnliches Modell, wie man es eben auch schon bei den Kindertagesstätten hatte. Also
naja, letztendlich ist es eigentlich so ein Ausdruck, dass man sagt, naja gut, also eine Fachkraft setzt sich sozusagen fachgerecht ein, also sprich, wenn ich jemanden im Justizvollzug am Gefangenen brauche, dann setze ich ihn eben dort ein, und die Urlaubsanträge und sonstige Sachen, die eben eher Verwaltung sind, das kann auch gerne jemand aus der Verwaltung dann eben machen, ne? Also da gibt es sicherlich dann so Graubereiche, und wo man dann gucken muss, aber das ist so ein bisschen nochmal so Nachschärfen von Stellenbeschreibungen und so weiter, und so ein bisschen, es ist halt eben tatsächlich, also finde ich gar nicht so schlecht, dass man das so macht.
Ja.
Jetzt rauschen wir ja fast schon, würde ich sagen, in Richtung Klima. Was mir aufgefallen ist, Klima so richtig so ein explizites, also erstens mal, es steht ziemlich weit hinten, also auf Seite 24 ist es hier angegeben, überschrieben, für eine pragmatische Umweltpolitik, nachhaltige Landwirtschaft und verantwortungsvollen Tier- und Verbraucherschutz. Also da geht es so ein bisschen Umwelt und Landwirtschaft und so weiter. Und dann gibt es noch zwei anschließende Punkte für den Durchbruch erneuerbarer Energien. Und zukunftsweisende Mobilität, wo mir natürlich sofort was mir auffällt, ist, für eine pragmatische Umwelt, also was ist denn eine pragmatische Umweltpolitik? Das hört sich ja nicht so, also ambitioniert an, ne? Also würde ich jetzt mal sagen, oder was?
Über den Begriff bin ich genauso auch gestolpert. Also tatsächlich, das kann man jetzt sehr positiv interpretieren, man kann es aber auch negativ interpretieren. Also pragmatisch ist vielleicht nicht das, was sich die Demonstranten, gestern war ja wieder eine große Fridays for Future Demo, oder waren viele, das ist vielleicht nicht das, was die sich wünschen, weil die wollen einen wirklichen Umbruch in der Umweltpolitik. Da ist vielleicht Pragmatismus nicht der richtige Begriff, um das zu beschreiben, wenn man in diesem, ja, wenn man dieses Wählerpotenzial abschöpfen will.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, es ist also, auf der einen Seite, also was ich immer mit diesem ganzen Klimawandel und so weiter, ne? Also man kann ja der Meinung sein, also irgendwie ist das alles nicht so schlimm. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht sozusagen mal geguckt, wie das in Thüringen ist, aber hier aus Sachsen weiß ich, also es gibt Dürre, massive Probleme. Es gibt in der Lausitz mittlerweile, also das hat mich ja echt erstaunt, mindestens einen Bauern, der gesagt hat, also wisst ihr was, Leute, ich baue mein Getreide, meinen Raps nicht mehr im Sommer an, wie alle anderen, sondern im Winter. Da wird er wenigstens groß und sozusagen, ich kann ihn tatsächlich eben auch ernten. Und also was will ich damit sagen? Also selbst wenn man sagt, mit dem Klimawandel alles nicht so schlimm, aber es ist ja beobachtbar. Und irgendwie sagt er auch niemand, also ich hab's zumindest nicht so richtig, wo man dann sagt, aber wir müssen ja trotzdem mit diesen Gegebenheiten, egal woher sie nun kommen, ne, also müssen wir ja irgendwie umgehen. Also wenn wir schon nichts jetzt sozusagen gegen den Klimawandel machen, dann müssen wir ja wenigstens irgendwie sagen, pass mal auf, also um mit dem Klimawandel zu leben, ne, also müssen wir Folgendes oder stellen wir uns vor, dieses und jenes zu tun. Und genau. Und wenn ich jetzt hier lese pragmatisch heißt ja im Grunde genommen nur sozusagen also so ein bisschen also das, was wir uns gerade noch schmerzlos zutrauen. Also so interpretiere ich das zumindest. Also da ist jetzt sozusagen so Verbesserung des aktuellen Zustands, aber nichts, wo wir irgendwie vorwärts kommen. Ja.
Habe ich tatsächlich auch wirklich über den Begriff habe ich länger nachgedacht und eine andere Interpretation, die man eben da rein, die man eben da finden kann, ist, wir machen pragmatische Umweltpolitik. Wir nehmen nicht so viel Rücksicht. Ja, das klingt jetzt auch irgendwie nicht so toll, aber ja, wir nehmen eben nicht so viel Rücksicht auf das, was die Bevölkerung gerne haben will, sondern wir machen eben das, was nötig ist. Also es ist ja tatsächlich wenn man Umweltpolitik macht, wenn man gegen den Klimawandel was machen will, dann muss man eben etwas tiefere Einschnitte machen. Und da wäre ein gewisser Pragmatismus, der eben sagt, wir können nicht auf alles Rücksicht nehmen. Wir können zum Beispiel nicht darauf Rücksicht nehmen, dass eben die entsprechenden Landwirtschaftsbetriebe auch einen gewissen Gewinn erwarten oder sowas. Wäre vielleicht nicht die falsche Herangehensweise, aber dann kann man doch da ein anderes Wort hinschreiben, was das auch wirklich, was
ja,
so diesen Punch hat.
Naja, ich glaube aber, das hängt irgendwie auch mit dem Selbstverständnis der SPD zusammen. Das ist halt mittlerweile eine so eine, also ich sag, das ist eine Verwalterpartei. Also die machen halt, also wir haben jetzt hier so ein bisschen so einen Plan und wir verwalten das, aber sozusagen für Innovation und so ein bisschen so nach vorne denken, was ist in 20 Jahren oder sowas, das machen halt, dafür sind andere zuständig. Wir machen das, was jetzt ansteht und so liest das halt. Also da kommen halt so Sätze raus, also wo man sich fragt, also was soll das? Also warum schreibt man sowas auf? Also der Boden ist die Grundlage aller Pflanzenformen und damit aller in der Nahrungskette auf ihn aufbauenden Lebewesen. Da sage ich mir, genau, also da hat jemand in Biologie aufgepasst, richtig. Unser Ziel ist der Schutz des Bodens und eine Umkehr der Trends zur Flächenversiegelung.
Ja.
Und dann kommt's, also dieser Ansatz beinhaltet die Integration von technologischen Innovationen und so weiter und so fort und also letztendlich, aber wo du dann sagst, ja, verstehe ich, also das ist so ein bisschen Beschreibung, aber wie soll es denn gehen? Und dann kommt dann eben raus ein ökologisches Flächenmanagement. Das steht so als Wort irgendwie so darum, ohne dass da irgendwie, was heißt das, was bedeutet das woran ändert sich, also in welcher Beziehung steht das zu dem aktuellen Zustand und so weiter. Also das ist so irgendwie so lustlos eigentlich so, ne? Also
es ist nicht, ja, es ist umweltpolitisch wirklich nicht gut formuliert. Und bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, finde ich besonders gravierend, so das, was im letzten Satz steht, dass eben bei, also was man eben statt einer Neuversiegelung wieder will, das ist noch gut. Eben Ausgleichsflächen, Redandorierung und wenn man ungenutzte versiegelte Flächen hat, dass diese eben vorwiegend benutzt werden. Aber das dann steht, dass eben die Versiegelung von natürlichen Böden und landwirtschaftlich genutzter Fläche dann gleich gewertet werden, das kann doch eigentlich so auch nicht sein. Also du kannst auch nicht sagen, der Boden, der in einem, ja, in einer natürlichen Fläche, also der natürliche Boden vielleicht in einem Wald, ist jetzt genauso viel für diesen Punkt wert wie der Boden, der landwirtschaftlich genutzt wird. Das ist doch,
naja,
also, dass das also gleichgesetzt wird, verstehe ich nicht.
Naja, genau, also das ja, und ja, ich weiß auch nicht, also das kommt auch so, es ist so, also hier steht vieles, wo du im ersten Augenblick sagst, ja, genau, war, finde ich gut, und wie machen wir es jetzt? Und dieses, wie machen wir es jetzt, das wird halt, das steht dann halt nicht mehr da, ne? Also es steht genau, zum Beispiel, einer Verengung der Sortenvielfalt und die Entwicklung von Monopolen bei der Saatgutherstellung werden wir entgegenwirken. Heißt, wir machen jetzt Open Source Saatgut, was sich jeder irgendwie selber sozusagen beschaffen. Was macht ihr hier? Ne? Und das ist so, dass, wo ich sage, ja, man kann, also dieses Jahr hätte ich auch hinschreiben können, ne? Und, ja, und aber es ist nichts. Also ich sag mir dann immer, wenn sie es nicht wissen, dann sollen sie es halt nicht aufschreiben. Ne? Also und wenn sie es wissen, wie es geht, dann sollen sie es halt hinschreiben. Aber so, was willst du damit anfangen? Also
aus Horse-Race-Aspekten, ja, machen sie da tatsächlich eine grüne Flanke komplett offen, indem sie halt sagen, ja, wir wollen schon und wir gehen in die Richtung und wir würden das unterstützen, aber so konkrete Maßnahmen sind da nicht. Und damit, ja, lässt sie das Wählerpotenzial eigentlich komplett liegen. Auch wenn das sehr viel Text ist, was hier steht, das sind ja fast keine Inhalte.
Naja, genau, also das ist eigentlich so, ja, eigentlich schon enttäuschend, ne? Also ich meine, die richtigen Sachen haben sie ja aufgezählt, aber kommt da nichts mehr rum, ne? Jetzt haben sie ja nochmal so einen Punkt rausgegriffen für den Durchbruch erneuerbarer Energien. Und was mir da aufgefallen ist, dass sie schreiben, also ja, also ist alles ganz wichtig und so weiter, aber wir haben schon, also wir sind ja sozusagen Thüringen, da geht ja der Strom nur durch und da wird ja kein Strom erzeugt und verbraucht wird auch keiner, weil das irgendwie, wir sind ja sozusagen nur Verbindung zwischen Norden und Süden, also sozusagen zwischen Offshore-Wind und den industriellen Energiesenken im Baden-Württemberg und Bayern. Und was mir da eben so, also da haben sie dann wieder konkret, wo sie dann eben schreiben, also wir halten an unserer ablehnenden Position zu neuen 30 kV-Leitungen durch Thüringen fest. Also das sozusagen, es geht da so ein bisschen, so, also das wissen sie dann wieder ganz genau.
380 kV.
Genau, also das wissen sie wieder ganz genau, außer dass sie da dagegen sind. Aber wie das sonst geht, also ich meine, der Strom muss ja da irgendwie durch, ne? Also das, und dann, wie, also ich verstehe das nicht. Also sie schreiben Durchbruch für erneuerbare Energien, aber im Grunde genommen lese ich hier nur so ein bisschen Verhinderung. Also, ne, also genau, wir müssen die Bürger mitnehmen und jetzt weiß ja jeder, wenn du den Bürger beteiligst, dann, also wer beteiligt sich an solchen Verfahren? Das sind ja die Störenfriede, ne? Also die dort sich nochmal einbringen, die wichtig sind, aber und die auch gehört werden müssen, sehe ich alles ein. Aber an irgendeinem Punkt muss man da mal sagen, Leute, ich verstehe schon, dass ihr irgendwie keinen Bock habt, aber es muss jetzt sein. Ne? Wir können jetzt hier nicht, wir machen das jetzt einfach. Ne? Und ich ja, für euch, die ihr da vor Ort das in Anführungszeichen aushalten müsst, da gibt's auch was, aber genau das steht eben nicht. Ne? Das ist wieder, wir setzen uns dafür ein. Ja, wo ich sage, genau. Also was heißt das? Ihr schreibt mal einen Brief. Ne? Also und oder wir werden in angemessener Zeit das Thüringer Klimagesetz evaluieren. Wo ich auch wieder sage, was heißt denn angemessen, also in dem Zusammenhang, angemessen für wen? Ne? Also und dann geht es eben noch weiter. Also was wollen Sie da eben evaluieren? Wirksamkeit und ob die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen unverhältnismäßigen Belastungen ausgesetzt sind. Wo ich auch wieder sage, naja, was heißt das konkret? Ne? Also so, und das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, also Sie haben ja eine Überschrift, die eigentlich mehr verspricht, als dann die Unterpunkte dann eigentlich so halten. Also finde ich irgendwie
nicht mal mehr verspricht, das ist auch genau das Gegenteil davon. Also man kann ja nicht sagen, man will einen Durchbruch, aber man verhindert eben eine Stromleitung, die ja wirklich gebraucht wird. Und eine wirkliche Alternative, weiß ich nicht, ob sie die gesagt haben. Also die Alternative, die mir jetzt einfällt, ist halt, die Stromtrasse muss dann durch Hessen oder durch Sachsen verlaufen.
Ja, genau.
Geografisch, also, irgendwo muss es ja lang gehen.
Irgendeiner, genau, und was sie eben schreiben, also wo jetzt wahrscheinlich ein SPDler sagen will, aber wir schreiben doch, dass wir die vorhandenen Stromtrassen ertüchtigen wollen, wo ich sage, ja, und genau die gibt es ja nicht. Das ist ja das Problem. Also das, was man da ausbauen wollen würde, das gibt es ja nicht. Deswegen muss man es neu bauen. Ja, also das, jetzt, wo es so, ich habe auch keine Ahnung, warum, also entweder ist das so ein Alibi-Punkt, also so nach dem Motto, ja, die Leute wollen halt irgendwas darüber wissen, oder es ist tatsächlich schon Lustlosigkeit, also sie sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das hier auch noch mit reinzuschreiben.
Mit der Überschrift wird man vielleicht ganz gute Pluspunkte sammeln können mit dem, was drinsteht, eher nicht. Da ist auch ein Punkt, der mir persönlich aufgefallen ist. Wir setzen uns für die Erforschung der Langzeitwirkung alternativer Energiegewinnungstechniken ein. Finde ich prinzipiell gut, aber warum jetzt damit anfangen? Also es gibt ja wirkliche Probleme mit eben den, also mit so Langzeiteffekten. Mir fällt da jetzt aus dem Kopf ein, was so mit diesen Windkraftanlagen ist, dass eben, also ich weiß nicht, wie sehr du dich damit auskennst, diese Rotorblätter, die sind hergestellt, das sind faserverstärkte Kunststoffe, also glasfaserverstärkte Kunststoffe oder kohlefaserverstärkte Kunststoffe, und die sind in so ein Epoxidharz eingegossen. Und Epoxidharz heißt Duroplast.
Ja, genau.
Ich weiß jetzt nicht, wie gut
das habe ich auch letztens gelernt. Ich war ja jahrelang der irrigen Annahme, dass das mindestens Aluminium ist, also irgendwas Metallenes. Mhm. Aber das ist Kunststoff. Und was ich irgendwie so mitbekommen habe, ist, dass man diese Windräder irgendwie baut aus diesen Kunststoffen, ohne zu wissen, was damit passiert, wenn die mal kaputt sind. Also ich meine, also sie sind dann, also so habe ich es zumindest gelernt, sie sind dann mindestens Müll, vielleicht sogar Sondermüll. Also
tatsächlich. Das ist auch bekannt. Also ich hatte eine Vorlesung, wo das so angesprochen wurde vor, das ist halt wirklich schon einige Jahre her. Und da hat eben dieser Professor gesagt, ja, das ist seit den 80er Jahren bekannt, also seitdem eben im großen Maße diese Windkrafträder dahingestellt worden in die Landschaft. Da gibt's halt eine Laufzeitbegrenzung. Ich glaube, die war bei 40 Jahren. Also nach 40 Jahren musste das Ding wirklich grunderneuern. Das heißt, die kompletten Rotorblätter, die kannst du nicht nochmal verwenden. Also die sind dann wirklich, für die musst du eine andere Verwendung finden. Und das heißt, die Forschung, die eben sich darauf bezieht, was damit gemacht werden soll, die ist jetzt 20 Jahre zu spät, wenigstens. Ja. Und das, was man damit machen kann, ist wirklich verbrennen. Und wenn man da glasfaserverstärkte Kunststoffe hat, da weiß nicht.
Oder, also, oder du machst halt wieder Deponien, ne? Also das, genau. Das Zeug irgendwo und dann hat man, also es erscheint mir auch so wenig durchdacht. Und was mir eben sofort nochmal als anderes, ich meine, Thüringen, wenn man jetzt sagt, okay, also da wohnen ja relativ wenig Menschen, ne? Also wäre ja im Umkehrschluss eigentlich Fläche da, wo man sagt, also ja, mein Gott, also dann rolle ich dort Photovoltaik eben in Größenordnung aus? Also was ich so in Bayern zum Beispiel beobachten kann, da hat ja, weiß Gott, also jeder Bauer auf seinem klapprigen Schuppen eine Photovoltaikanlage und verdient damit Geld. Also ich habe es schon mal in einer der vorangegangenen Folgen berichten können. Bayern, die haben sozusagen einen Nettozufluss aus diesem erneuerbaren Energiegesetz und sozusagen aus dieser ganzen erneuerbaren Energieerzeugung von 700 Millionen Euro im Jahr. Also die kommen sozusagen zusätzlich in Bayern an. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass das eine Möglichkeit, also darüber hätte ich ja gerne was gelesen, dass sie sagen, also pass mal auf, wir holen uns hier sozusagen Geld und pflastern die Standorte zu mit Windrädern, mit Photovoltaik oder was weiß ich, was wir sonst noch so haben. Also wir machen ja richtig mit und wir holen uns leicht verdientes Geld sozusagen ins Land. Das lese ich ja gar nicht. Also das ist irgendwie,
Da wird es das gleiche, also das wird wahrscheinlich das gleiche Problem sein, was er in dem nächsten Punkt, also ich kann das jetzt gerne als Überleitung machen, im Bereich Mobilität eben so explizit angesprochen haben. Und zwar, dass diese Förderung für Hybridfahrzeuge, für Batteriefahrzeuge, für Brennstoffzellenfahrzeuge. Das bedeutet, du bekommst diese 2.000 Euro Unterstützung nur, wenn du halt in der Lage bist, die 30.000 Euro für so ein familientaugliches Fahrzeug auf den Tisch zu legen. Und wahrscheinlich ist das gleiches Problem bei der Solarindustrie. Die Leute, die sich das leisten können, die gibt es einfach hier nicht so häufig wie in Bayern. Und dass du damit in Zukunft Gewinn machen kannst, das ist zwar toll, aber wenn du es dir nicht leisten kannst, das aufs Dach zu bauen, dann hilft dir halt auch eine Förderung wenig.
Naja, also man kann ja das Thema auch anders aufziehen. Also was wir wissen ist, es gibt viel zu wenig ausgewiesene Flächen, wo Wind möglich ist. Ne? Jetzt könnte man ja hingehen und sagen, also pass mal auf, also es gibt so einen gewissen sozusagen Investitionsdruck, also es gibt Unternehmen, die wollen gerne Windräder aufstellen, ne? Die haben zu wenig Flächen. Und jetzt kann man ja hingehen und kann sagen, pass mal auf, du kannst, also in Sachsen-Anhalt gibt es so einen Ort, der macht das, du kannst sehr gerne, kannst du hier, also pflaster uns zu, wir wollen ein Windradwald, ne? Also so übertragen gesprochen, übertrieben gesprochen. Und jetzt könnte man sagen, also genau das wollen wir hier in Thüringen auch, macht hier Windräder, baut uns hier zu, mauert uns ein, aber wir wollen dafür, dass ihr das hier macht, wollen wir von den Einnahmen ein Stückchen haben. Und jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob das 10%, 25%, wie auch immer. Also gibt es irgendwie, und das Geld, das holen wir uns in die Kommune und davon bauen wir uns als Kommune eine schöne sozusagen Infrastruktur auf, im Sinne von, was es eben in so einer Kommune zu tun gibt. Ne? Also dass wir sagen, pass mal auf, wir machen jetzt hier sozusagen dieses ganze Ärzte-Thema, kann man damit abfacken. Wir können ja dieses Schulthema nochmal sozusagen und das Geld kommt halt von außerhalb und das holen wir uns hierher. Also wie gesagt,
das ist in Sachsen-Anhalt, aber rein geografisch schlechter durchzusetzen. Ja, also genau, dass hier in Thüringen deutlich mehr Mittelgebirge zum Beispiel. Du hast hier, ich glaube, auch mehr Tourismus. Also wenn man sich Thüringer Wald jetzt mal als so unter diesem touristischen Aspekt anguckt, da kann ich verstehen, dass sie da nicht überall Windkraftwerke stehen haben wollen. Ja, also ich weiß nicht, ob das in Sachsen-Anhalt das gleiche Problem ist. Nee, und eben auch im Mittelgebirge sowas zu bauen, könnte schwieriger sein als in der Ebene.
Naja, hier in Sachsen ist es so, dass der Erzgebirgskamm, also der soll ja, oder der wäre eigentlich prädestiniert dafür, dass man den tatsächlich zubaut mit Windrädern. Mhm. Und deswegen hatte ich ja nochmal so eingeworfen, also das gleiche gilt ja für Photovoltaik, ne? Also gibt es ja auch so Ideen. Also und das finde ich halt so, das hätte ich mir ja so gerne so gewünscht. Und weil wir ja gerade bei dieser
Der Kamm des Thüringer Waldes ist aber nicht ein Kamm, der direkt an der Grenze ist, sondern das ist genau da, wo der Rennsteig lang geht. Das ist da, wo der Rennsteig lang geht. Also den kennst du ja sicherlich auch, einer der längsten Höhenwanderwege, die es so gibt. Und das ist eben ein Tourismusmagnet. Und der geht halt wirklich so ziemlich genau am Kamm des Thüringer Waldes lang, und zwar über fast die volle Länge. Das heißt, da oben kannst du keine Windräder hinsetzen, weil die dann wirklich direkt neben dem Wanderweg sind. Das ist Quatsch.
Also man würde sich sozusagen, also wenn man das machen würde mit der Windkraft, würde man sich könnte man zwar damit Geld verdienen, würde aber sozusagen
den Tourismus zerstören ein bisschen.
Der wäre dann also sozusagen als Einnahmequelle verloren gegangen.
Genau.
Ja, hat gerade schon Mobilität angesprochen. Was ich so da in dem Kapitel also nicht gelesen habe, ist, wir bauen Zugstrecken aus. Oder wir führen Buslinien irgendwie. Ne? Also hier in Sachsen gibt es, also da bin ich ja schon fast verliebt in dieses Modell, das sogenannte Chemnitzer Modell, wo man sozusagen die Metropolen oder diese größeren Städte, also in dem Sinne, in dem Fall halt Chemnitz, sozusagen mit dem Land verbindet, mit dem flachen Land und sagt, also mein Gott, es gibt in Chemnitz, gibt's halt so Klein- und Mittelstädte drumherum und die, da erweitern wir sozusagen das inner Chemnitzer Straßenbahnnetz und so weiter, das verlängern wir in die Fläche rein.
Ja.
Und solche Sachen, ja gut, jetzt könnte man argumentieren, naja, also in Thüringen gibt es ja eben keine Metropole, deswegen gibt es auch dieses, aber ich sag mal so, also 200.000 Einwohner Erfurt, das ist schon nie ganz so schlecht. Ne? Also und um Erfurt rum gibt's auch Städte kleinerer Größe und so weiter und so fort. Also, aber solche Sachen ließe ich irgendwie nicht, also keine ja. Ahnung, also.
Da muss man jetzt auch ein bisschen den Punkt hier für einen lebenswerten ländlichen Raum oder sowas war das. Mhm. Den muss man damit reinrechnen. Da steht sowas in der Art, dass eben sie sich dafür einsetzen, dass ein flächendeckender Thüringer Nahverkehrsbund gegründet wird. Also wirklich diese ganzen städtischen, diese regionalen Nahverkehrsbünde eben zu einem großen zusammengeführt werden. Und ich glaube, damit wollen sie dann auch einiges an Mobilität abdecken.
Aber eben wieder unkonkret, ne? Also wir wollen da
genau. Irgendwas,
also wir wollen sozusagen, also das wundert mich immer, dass so gesagt wird, naja gut, also wenn wir jetzt sozusagen diese ganzen Kleineinheiten in einer größeren Einheit zusammenfassen, also verwaltungsmäßig, dann wird sich auch das Angebot irgendwie verbessern. Und das ist ja für mich also überhaupt gar nicht klar. Also nur, dass
das Angebot wird sich vielleicht auch insofern verbessern, dass du nicht Tickets für verschiedene Nahverkehrsbünde zahlen musst, wenn du eine Strecke fährst, die eben von verschiedenen betrieben wird. Also, dass du nicht von einer Stadt in die andere fährst und dann in der zweiten Stadt nochmal, wenn du da innerhalb der Stadt fahren, nochmal irgendwo fahren willst, weil du wirst ja da zentral am Bahnhof oder so rausgeschmissen, dass du nicht zwei Tickets oder vielleicht sogar drei jetzt da kaufen musst. Insofern könnte das schon einiges bringen. Und wo du gerade gesagt hast, Erfurt, das würde sich ja da lohnen. Erfurt ist tatsächlich ein Verkehrsknotenpunkt, so der einzige, den wir in Thüringen haben. Da haben wir ein Autobahnkreuz. Mhm. Das heißt, so in individueller Mobilität kommt man da ganz gut hin. Sämtliche Züge fahren nach Erfurt. Also das ist schon ziemlich weit ausgebaut, aber in anderen Städten hast du das einfach nicht.
Ja, es fehlt halt so, habe ich so ein bisschen so das Gefühl, wenn man zum Beispiel wollen würde, von Dresden nach Weimar zu fahren, das ist also auch nur mit Regionalexpress und so weiter, also das ist so ein bisschen, wo man sagt, also meine Güte, also muss das sein? Also ist so ein bisschen schlecht und auch, ich möchte jetzt nicht wissen, wie das jetzt müsste man direkt mal nachgucken, also wie das mit anderen Orten ist. Und das Problem, was ich halt so sehe, ist halt so dieses ganze so ÖPNV in der Fläche, ne? Also wie komme ich denn von A nach B auf dem Land? Und dann sind das ja immer, sage ich mal, Zeiten, die man da auch tatsächlich also verbringt. Ne? Also ich meine, auf einem flachen Land, da bewegst du dich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ein bisschen was über 50. Das ist einfach ist einfach lang, ne? Also viel Zeit, die du damit verbringst, um eine relativ im Vergleich zu, ne, eine relativ geringe Strecke zurückzulegen. Das ist schon schade, also dass das so schlecht irgendwie Und da steht, und die Krönung ist ja, dass sie das Ganze dann hier so ein bisschen so abbügeln im Sinne von, naja, also wir wollen also Verkehrsplanung in Städteplanung und da wollen wir so ein bisschen in die Städteplanung, aber Städteplanung geht ja nun mal, weiß Gott, nun mal gerade nicht vom Land aus. Und das andere ist, wir setzen uns dafür ein, dass so ein bisschen was mehr von den Thüringer Projekten in den Bundesverkehrswegeplan hochgestuft wird. Ne? Also wo du auch sagst, ja, aber das ist doch, als Land kannst du doch viel mehr machen. Ne? Finde ich nicht so ambitioniert, muss man sagen. Also und auch, ja.
Ich weiß jetzt nicht ambitioniert, aber es wird halt, die Aufgaben werden halt entweder nach unten in die Gemeinden oder nach oben in den Bund weitergegeben. So fühlt sich
ja, genau,
das ein bisschen an.
Das wird so getan, als also wir können ja gar nichts machen, wo du sagst, ja Moment, du kannst genau, als Land hast du doch Möglichkeiten über Förderprogramme und so weiter und noch dazu, sag ich mal, das hat man ja hier in Sachsen so ein bisschen so den Wert drauf gelegt. Alles, was irgendwo geht, sozusagen zumindest abzugreifen. Und gut, bei den EU-Mitteln hat man immer das Problem der Kofinanzierung. Also du musst immer eigenes Geld mitbringen, um ja, Geld von der EU zu bekommen. Das kann möglicherweise eine Schwierigkeit sein, aber es ist schon, ja, also
bin ich nicht so richtig. Also es wird hier viel auch auf diese Ruftaxis, Rufbusse gesetzt,
ja,
statt auf den Schienennahverkehr. Wobei man beim Schienennahverkehr auch sagen muss, oder Fernverkehr, muss man auch sagen, auch da stellt uns die Geografie wieder ein bisschen ein Bein. Weil wenn du tatsächlich Mittelgebirge überwinden musst, da eventuell mit Tunneln und Brücken arbeiten musst, das kostet einiges mehr, da ist die Bauzeit deutlich länger als eben in der Ebene. Und Thüringen hat ja tatsächlich einen guten Anteil, der einfach Mittelgebirge ist. Thüringer Wald, Harz, Schiefergebirge.
Ja, also, naja, ich hatte letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, da ging es eben auch um dieses ganze Thema, ja, mit dem Bus fährt ja niemand, ne? Also ich meine, mit diesem Anruftaxi und so weiter, das ist ja auch nur so ein Ausdruck von, also wir haben jetzt nicht das Vertrauen, dass jemand tatsächlich mit dem Bus fährt. Also das ist so ein bisschen ja, so, und wo ich aber sage, naja, Moment, also lass doch einfach mal so einen Bus alle halben Stunde übers Dorf fahren, der wird schon voll. Irgendwann kriegen die Leute dann mal mit. Also eine halbe Stunde ist so eine Grenze. 20 Minuten wäre noch besser. Also wenn du einen Bus verpasst hast und du weißt, in 20 Minuten kommt der nächste, dann gehst du ja, nicht wieder nach Hause, steigst ins Auto ein und fährst.
Ne? Genau.
Sondern sagst, komm, also dann die Zeit ist kurz genug, das warte ich jetzt noch ab. Und das kommt dann schon. Also,
Ja, tatsächlich ist alle halbe Stunde teilweise wirklich weit von dem entfernt, ja, was man hat. Also ich kenne Dörfer, die hier in der Umgebung sind, der fährt zweimal am Tag einen Bus und zwar einmal vormittags und einmal nachmittags.
Ja, das ist Schülerverkehr. Ja.
Nee, also nicht Schülerverkehr, das ist tatsächlich, das ist die Anbindung des kompletten Dorfes. Da gibt es eine Bushaltestelle und da fährt zweimal am Tag einen Bus. Da kannst du vormittags ja, in die Stadt alles erledigen, was du machen musst und nachmittags hast du genau eine Verbindung, um noch nach Hause zu kommen.
Naja, ja, ich kenne das bei meiner Mutter auf dem Dorf, das ist genauso, also da kann man am Busfahrplan kannst du erkennen, ob gerade Ferien sind. Weil in den Ferien fährt der Bus alle zwei Stunden und sonst fährt er tagsüber jede Stunde und in den Ferien ist es auch also zeitlich ziemlich ausgedünnt. Also und wenn du da, sag ich mal, kommst mit dem Zug auf dem Bahnhof an und hast dann die Vorstellung, du fährst jetzt mit dem Bus sozusagen, also da musst du schon genau wissen, mit welchem Zug du fährst und kannst nicht so ins Blaue hinein sagen, ja komm, also da wird schon was fahren. Das ist ja, und damit ist natürlich, wenn du jetzt sagst, also damit auch mit diesen Anruf-Taxi-Geschichten in deiner Auswahl, welches Verkehrsmittel nehme ich jetzt, kommt das ja gar nicht vor, weil es gar nicht präsent ist. Ne? Also sagst du, jetzt muss ich erst anrufen, dann dauert das eine Weile, bis das kommt und so weiter und so fort. Also das ist schon in dem Sinne halt umständlich, was die Menschen ja wollen und oder was ich gerne will, ist, ich möchte raus, einsteigen und los geht's. Ne? Also und das sind halt so Konzepte, wo ich sage, ja, das ist so ein bisschen Vortäuschen von Erfolg, ne? Oder von, ja, naja.
Also Es wird sich da vielleicht auch was entwickeln, wenn sie jetzt sagen, es wird ein Schülerticket kostenlos geben und es gibt Azubi-Tickets, das wird auch noch ausgeweitet aufs freiwillige soziale Jahr und sowas. Also die im Moment sieht das ein bisschen so danach aus, wir schrauben ein bisschen den Bedarf hoch und dann wird sich das Angebot schon anpassen. Also wenn du merkst, der Bus ist immer voll, dann schickst du vielleicht auch irgendwann einen zweiten. Und da guckst du ja nicht drauf, wer alles wirklich ein Ticket bezahlt hat an dem Tag, sondern wenn es halt über so ein Schülerticket ist, dann reicht das vielleicht auch schon.
Ja, vielleicht ist es so ein bisschen um die Ecke gedacht, genau. Und wenn wir gerade beim um die Ecke denken sind, hast du irgendwas, sag ich mal, Greifbares, Schrägstrich, Schönes, Schickes in Bezug auf Fortentwicklung der Demokratie? Ich denke so dran, in Sachsen hatten wir das gehabt, also das war in jeder Partei eigentlich so Thema, so, also wir wollen hier so ein bisschen Bürgerbeteiligung nach vorne schrauben und so weiter. Hast du da irgendwas gefunden, wo du sagst, also das geht so in die Richtung?
Ja, tatsächlich das Alter für die Landtagswahlen, das Mindestalter auf 16 Jahre runterschrauben, aber das war es dann auch schon so ziemlich.
Also, okay, das ist interessant. Also gestern war hier vom Aufwachen-Podcast war Hörertreffen und da war genau das eben auch Thema. Also das war so ein bisschen auch demografische Notwehr. Also da würde ich das mal unter dem, so nach dem Motto, wir haben hier irgendwie sozusagen zu wenig Wähler und wir müssen sie irgendwie so ein bisschen reinholen. Und es gibt ja, sag ich mal, in den Kommunen gibt es ja schon, ne, also teilweise das Wahlalter abgesenkt auf 16 und so weiter. Also zumindest hier in Sachsen ist es im Gespräch und es gibt auch einige Bundesländer, wo das tatsächlich eben der Fall ist. Und das will man aber sonst so im Sinne, also was hier in Sachsen zum Beispiel richtig, also viel drin stand, wo auch Seiten darüber vollgeschrieben wurden, das war so in Richtung Volksentscheid, Petitionswesen und so weiter. Das ist interessant, dass sie da sagen, nee, passt uns alles, ist alles in Ordnung, braucht man nichts.
Tatsächlich.
Das hat mich nämlich auch überrascht, also dass in der Richtung nichts kommt, weil ich meine, Platz genug hätten sie. Das Wahlprogramm ist erst 32 Seiten groß, ne? Also
ja, also es steht halt, dass sie so diese Mitbestimmung insofern fördern wollen, dass sie eben die Beteiligungsmöglichkeiten, die Informationsmöglichkeiten bekannter machen wollen. Ist natürlich, ja, gehört auch dazu, aber sonst steht hier nicht so viel drin dazu.
Also ist für Sie keine Baustelle. Genau. Naja. Also, wenn man jetzt mal so halb zusammenfassen möchte, also aus meiner Sicht ist es ein Programm, also es ist ein sozialdemokratisches Programm in dem Sinne, dass wir nicht zu viel erwarten können. Also, das ist sozusagen, es orientiert sich eher so am Machbaren. Also, das ist mal so der Begriff der Pragmatik, der da ziemlich durchscheint. Und es ist aber positiv formuliert, ne? Also immer für irgendwas. Ne? Also,
naja, die Überschriften sind für irgendwas, haben wir, also wie sehr sich das dann bei so Punkten wie erneuerbare Energie auch
verändert. Genau, also die Überschriften sind für irgendwas und die Inhalte haben manchmal mit der Überschrift nichts zu tun. Ich bin echt gespannt, wie das bei den anderen Parteien aussieht. Und da sind wir ja sofort beim Thema, was wollen wir denn als nächstes machen? Welche Partei wird als nächstes Opfer? Ich glaube, die Nationalsozialisten, die machen wir ganz zum Schluss, die heben wir uns auf. Was ist dein Vorschlag? Mit welcher Partei wollen wir als nächstes fortfahren?
Logisch anschließen würde sich jetzt entweder die CDU, wie ihr es ja auch schon in eurer zweiten Folge hattet, oder eben die Linke als Ministerpräsidentenpartei.
Ja, würde ich ja fast sagen, dann machen wir die CDU. Also die nächste Folge wird dann die CDU sein. Gut. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, also als jemand, der sich mit Thüringen überhaupt nicht auskennt. Also ich habe viel gelernt.
Okay.
Und ja, also ja, geografisch und auch inhaltlich. Es kommt viel zu wenig vor. Es hat auch ein kleines Bundesland, wie du es berichtet hast. Und über die SPD schauen wir mal, wie weit sie damit kommen. Also und vor allen Dingen, was die anderen Parteien auch zu bieten haben. Dann freue ich mich. Und was ich schon mal ankündigen, schrecklich bestätigen kann, ist, in der nächsten Folge wird die Jenny auch dabei sein. Sie ist heute, also sie hat heute schlicht und ergreifend was anderes vor. Und in der nächsten Folge, da werden wir auch ein bisschen mehr darauf eingehen, im Sinne von, was denken die Menschen eigentlich? Also es gibt auch, wie es den Brandenburg-Monitor und auch den Sachsen-Monitor gibt, gibt es auch einen Thüringen-Monitor, wo wir noch ein bisschen mehr über die Einwohner von Thüringen sprechen können. Und all das wird uns dann in der nächsten Folge erwarten. Gut, vielen Dank, Philipp.
Gerne.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
So, da sind wir jetzt fertig damit. Ich muss jetzt hier nochmal auf Stopp drücken. Stopp.